wenn wir an die USA denken, dann fällt uns allen, glaube ich, direkt irgendwas ein. Bilder, Klänge, Erinnerungen. Bei mir zum Beispiel sofort im Kopf gelbe Schulbusse, Cheerleader, American Football. Alles Klischees auf der einen Seite, klar, aber irgendwoher kommen die ja auch. Fabian, dir als Hauptstadtkorrespondent aus unserer Berliner Redaktion, was kommt dir da als erstes in den Kopf?
Ja, bei mir sind das die großen Städte mit den vielen Wolkenkratzern, aber auch die endlose Natur in den USA und sicherlich diese positive Erzählung vom Land, in dem jede und jeder was aus sich machen kann. Das ist ja ein Gefühl, was uns auch durch viele Filme transportiert wurde, zum Beispiel durch Forrest Gump.
Ja, absolut. Und man kann das Ganze weiterspinnen, ne? Wenn wir an Dinge denken wie die Jeans, Coca-Cola, McDonald's, MTV. Ich sag mal so, ne, wenn du in den 90ern oder 2000ern jung warst, dann warst du sehr amerikanisiert fast schon. Amerika war überall, das Land, in dem alles vermeintlich größer, bunter und freier war. Und wer ein Auslandsjahr machen wollte in der Schulzeit, der hat von Kalifornien oder New York geträumt, nicht zwingend jetzt von Warschau oder Lissabon. Ich würde also auf jeden Fall sagen, meine Jugend war sehr USA geprägt.
Ja, und wahrscheinlich auch da, wo du es gar nicht so bemerkt hast, die USA haben Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ja maßgeblich wieder aufgebaut und haben danach sozusagen die schützende Hand über uns gehalten. Es gab und gibt in Deutschland zwar immer auch einen Anti-Amerikanismus, aber ich glaube, aus Sicht vieler Menschen waren die USA doch immer sowas wie der große Bruder, der uns auch militärisch Schutz geboten hat. Und jetzt feiern die USA dieses Jahr einen runden Geburtstag. Am 4. Juli 1776, also vor 250 Jahren, wurde die Unabhängigkeit der USA von Großbritannien besiegelt. Das wäre ja eigentlich ein Grund zum Feiern.
Eigentlich, ja. Wir hören schon, wenn wir heute in die Nachrichten reinschauen, Nachrichten lesen, dann sehen wir nämlich nicht mehr zwingend das Land aus unseren schönen Hollywood-Erinnerungen.
Genau, wir werden ja fast jeden Tag mit einer US-Regierung konfrontiert, die irgendwas Aufsehenerregendes macht, manchmal was Schockierendes oder Ungeheuerliches sogar oder zumindest ankündigt. Präsident Donald Trump verhängt hohe Zölle, er droht damit, fremdes Staatsgebiet einzunehmen. Er setzt die Marines gegen die eigene Bevölkerung ein, er rüttelt an den Grundpfeilern der amerikanischen Verfassung und das ist ja immerhin eine Verfassung, die mal Maßstäbe gesetzt hat in Sachen Demokratie.
Und genau um dieses Thema geht es auch heute in dieser Folge. Ich bin Amadeus Banerjee und damit herzlich willkommen.
X-Plate. Was heißt das für mich?
Wir wollen heute herausfinden, wo stehen die USA eigentlich gerade? Wie haben sich die Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten Jahren verändert? Und ja, letzten Endes auch, was bedeutet diese Veränderung für uns persönlich in unserem Alltag? Und genau deshalb habe ich jemanden dabei, der sehr genau auf Washington schaut. Fabian Busch.
Hallo Amadeus, danke für die Einladung.
Fabian, du bist zum einen Teil der Chefredaktion von web.de und GMX News und vor allem du bist als Hauptstadtkorrespondent in unserer Berliner Redaktion. Ich sag mal so, deutsche Außenpolitik ist ja eines der Themen, um die du dich kümmerst und damit ja letzten Endes auch die Beziehungen zu den USA. Und ich habe gehört, du warst kürzlich selbst dort. Wie war's denn für dich persönlich?
Ich fand es auf jeden Fall faszinierend. Ich war in New York und Washington und ich muss sagen, einmal am Hudson River joggen zu gehen, dann den Blick auf die Skyline von Manhattan zu haben dabei, das vergesse ich so schnell nicht. Und das Verrückte ist ja, die Bilder von den USA kennen wir alle, auch wenn wir noch nicht da gewesen sind. Wenn man sie dann doch mal in echt gesehen hat, ist das schon sehr beeindruckend.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Die ganzen Kulissen aus den Filmen auf einmal hautnah miterlebend. Und spannend ist ja vor allem auch das Thema Einreise. Da liest und hört man ja gerade so die wildesten Geschichten, ne? Handy-Durchsuchungen, Leute, die an der Grenze abgewiesen werden. War das bei dir ähnlich?
Also ich war auch extrem verunsichert vor der Reise, muss ich sagen. Ich habe auch von Leuten gehört, die extra ein neues Handy gekauft haben oder ihre Social-Media-Apps vorher gelöscht haben. Ich muss aber sagen, ich fand die Einreise dann erstaunlich problemlos. Man muss ja vorher dieses ESTA ausfüllen, also eine Einreisegenehmigung beantragen. Da wird man in der Tat gefragt, ob man seine Social-Media-Aktivitäten offenlegen will. Das habe ich dann aber mit Nein beantwortet. Und ich hatte dann auch bei der Einreise überhaupt keine Probleme. Also niemand wollte mein Handy sehen. Die Grenzbeamten stellen schon einige Fragen. Also warum reisen Sie in die USA? Wen besuchen Sie? Was haben Sie vor? Wie viel Geld haben Sie dabei? Fragen Sie manchmal auch. Aber das war vor ein paar Jahren schon genauso. Ich habe das Gefühl, dass bei dem Thema in Deutschland vielleicht ein bisschen zu viel Verunsicherung herrscht.
Also würdest du unterm Strich Entwarnung geben?
Naja, nee, das jetzt auch wieder nicht. Also bei mir lief es glatt, aber ich bin eben auch ein weißer Mann mit europäischem Namen. Andere Menschen haben da sicherlich größere Probleme. Und zweitens gibt es durchaus den Plan, dass Touristen in Zukunft bei der Einreise in die USA ihre Social-Media-Aktivitäten offenlegen sollen. Das wurde bisher nicht umgesetzt, aber genau diese Verunsicherung, die das auslöst, die steht ja eigentlich symptomatisch für das, worüber wir dann heute sprechen wollen.
Absolut. Du beschäftigst dich für unsere Portale web.de und GMX News ja eben auch mit US-Politik. Ich würde sagen, so zu Beginn, lass uns das Ganze mal so ein bisschen sortieren, ne? Was passiert da gerade eigentlich? Weil ich glaube, viele haben so ein diffuses Gefühl, dass da gerade in den USA was schief läuft, aber so richtig greifen kann man das ja in vielen Situationen gar nicht.
Das geht mir genauso und das hat, glaube ich, den Grund, dass so viel parallel passiert, dass man kaum hinterherkommt. Trump macht ja eigentlich in einer Woche Schlagzeilen, für die andere Präsidenten ja sozusagen ein ganzes Jahr gebraucht hätten. Aber ich glaube schon, wenn man mal zurücktritt, dann erkennt man schon ein Muster.
Okay, du hast dazu ja auch mit einer echten Expertin gesprochen, Sarah Wagner. Sie ist Politikwissenschaftlerin und stellvertretende Direktorin der Atlantischen Akademie in Rheinland-Pfalz. Wie ordnet sie das Ganze denn ein?
Genau, Sarah Wagner beobachtet sozusagen beruflich die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. Und zu der Frage, wie einschneidend das ist, was gerade in den USA passiert, da hat sie Folgendes gesagt.
Was wir sehen, ist eine Ausweitung der präsidentiellen und personalisierten Macht und auch eine Konsolidierung dieser Macht unter einem Präsidenten und einer republikanischen Partei, die sich teils wirklich ganz bewusst über etablierte Normen, Gesetze oder Vorgaben hinwegsetzen. Und hier finden zwei Entwicklungen parallel statt, so wie ich das sehe. Auf der einen Seite eine Schwächung und Aushöhlung der Kapazitäten des Staates. Also wir sehen ja Kürzungen, Entlassungen, unqualifizierte Personen in Führungspositionen. Gleichzeitig aber auch eine Stärkung oder ein bewusster Umbau von bestimmten Institutionen, die man eben ja machtvoll nutzen möchte. Also zum Beispiel das Militär, der Einsatz des Justizministeriums gegen die politischen Gegner oder auch eben die Besetzung von Posten von Mitarbeitern, die dem Präsidenten letztendlich loyal gegenüber sind, nicht aber der Verfassung. Und das, denke ich, ist diese Kombination dieser verschiedenen Faktoren eine enorm problematische Entwicklung für die amerikanische Demokratie.
Ich glaube, Fabian, wir müssen an der Stelle noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, woran man diese problematische Entwicklung, die Sarah Wagner hier gerade anspricht, denn konkret festmachen kann.
Also ich glaube, ein ganz einschneidendes Ereignis war Trumps Wahlniederlage 2020, also nach seiner ersten Amtszeit. Die hat er ja nie anerkannt. Er hat im Gegenteil sogar seine Anhänger noch ja eigentlich angestachelt zum Sturm auf das Kapitol. Und wenn Wahlergebnisse nicht akzeptiert werden, dann ist das ein ganz fundamentales Problem für eine Demokratie. Das hat Trump aber auch überhaupt nicht aufgehalten, sondern er hat eigentlich danach weitergemacht in seiner zweiten Amtszeit. Also seit er wieder im Amt ist, geht er eigentlich noch systematischer gegen alles vor, was ihm im Weg steht.
Ja, der ein oder andere hat das wahrscheinlich schon geahnt. Was bedeutet das denn konkret?
Sarah Wagner hat es eben schon angedeutet, Trump schüchtert seine politischen Gegner ein, er geht gegen Medien vor, die ihm nicht passen, er verklagt Journalisten, er entzieht Journalisten Akkreditierung. Die Regierung versucht auch, ja, Einfluss auf Wahlen zu nehmen. Die Republikaner haben gerade teils erfolgreich, teils weniger erfolgreich zum Beispiel versucht, in mehreren Bundesstaaten Wahlkreise neu zuzuschneiden. Das soll die Chancen bei den Zwischenwahlen im Herbst erhöhen.
Ja, die Zwischenwahlen, von denen hört man immer mal wieder was. Worum geht es bei diesen Zwischenwahlen?
Also im Herbst werden das komplette Repräsentantenhaus und auch ein Drittel des Senats neu gewählt. Das sind die beiden Kammern des US-Kongresses, also des amerikanischen Parlaments. Da hat Trumps Partei noch eine Mehrheit und er unternimmt gerade so ziemlich alles, um zu verhindern, dass die Republikaner, also seine Partei, ihre Mehrheit im Parlament verlieren. Seine Regierung greift aber auch ganz stark in verschiedene gesellschaftliche Bereiche ein. Sie versucht, die Lehrpläne an Schulen zu beeinflussen. Sie macht Druck auf die Universitäten, auf die Museen, damit die sich seiner Linie anpassen. Und was Sarah Wagner auch schon angesprochen hat, Trump hat auch ganz massiv Beamte aus dem Staatsapparat gedrängt. Er hat zum Beispiel die US-Entwicklungsbehörde USAID, die für weltweite Hilfsprogramme zuständig ist, praktisch komplett aufgelöst.
Das hat ja auch damals für einen recht großen Aufschrei gesorgt. Ich kann mich noch auf jeden Fall dran erinnern und ich denke mir schon, Trump hat das vermutlich nicht nur gemacht, um jetzt ein bisschen Geld einzusparen, oder?
Nein, das ist in der Tat Teil seiner Strategie, eben Menschen aus den Bereichen des Staates rauszudrängen, die ihm nicht so passen. Er schimpft auf Beamte, nennt sie den Deep State. Das ist eigentlich sein Schimpfwort für die Fachleute, die eigentlich unter jeder Regierung weiterarbeiten und auch die Stabilität sichern sollen dieser Regierung.
Und ich glaube, worüber wir an dieser Stelle auch mal reden müssen, die Executive Orders, also die Dekrete, die Trump immer wieder sehr medienwirksam unterschreibt, ne, mit dem fetten Adding, man hat die Bilder direkt im Kopf, und damit er auch so ein bisschen sein eigenes Ding durchzieht, oder?
Ja, diese Dekrete sind eine Möglichkeit für den Präsidenten selbst, Entscheidungen zu treffen am Parlament vorbei. Man muss sagen, dass andere Präsidenten davon auch schon reichlich Gebrauch gemacht haben, aber Trump ist da eben besonders fleißig. Das ist nochmal besonders seltsam, weil er eigentlich noch Mehrheiten im Kongress hat. Aber er hat in den knapp anderthalb Jahren seiner zweiten Amtszeit schon mehr Dekrete erlassen als Joe Biden in 4 Jahren und fast genauso viele wie Barack Obama in 8 Jahren. Das heißt, er regiert noch stärker am Parlament vorbei, als es andere Präsidenten gemacht haben.
Das finde ich schon einigermaßen kurios. Ich meine, die Gewaltenteilung, das war schon eines der großen Prinzipien der US-Verfassung. Also genau das, was vor vielen, vielen Jahren zur ersten modernen Demokratie der Welt geführt hat. Regierung, Parlament, Gerichte, die sollten sich ja eigentlich jeweils gegenseitig beschränken.
Genau, das ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich das Grundprinzip der amerikanischen Verfassung. Die verschiedenen Teile des Staates sollen sich gegenseitig in Schach halten, damit keiner dieser Teile übermächtig wird. Genau das versucht die Trump-Regierung gerade auszuhöhlen und sie bekommt da auch kaum noch Gegenwehr. Trump hat eben bisher eine Mehrheit im Kongress. Er hat auch das oberste Gericht in seiner ersten Amtszeit schon so besetzt, dass die Richterinnen und Richter ihm möglichst wenig Gegenwehr bieten. Dann kommt es ja auch noch zu so Ereignissen wie im vergangenen Jahr. Da hat Trump die Marines und die Nationalgarde nach Los Angeles geschickt, zum Beispiel, um gegen Demonstrierende vorzugehen, also letztendlich gegen die eigene Bevölkerung.
Ja, das war schon ziemlich krass, das Militär gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigenen Bürger einsetzen. Heftig, das war auch in gewisser Weise wahrscheinlich ein Tabubruch, würde ich vermuten.
Also um es vorsichtig auszudrücken, das war zumindest sehr ungewöhnlich und man kann sich ja wirklich fragen, was es mit den Menschen macht, wenn sie eigentlich Angst vor dem eigenen Staat haben müssen. Es gibt ja auch die Einwanderungsbehörde ICE, die hat Trump auf die Schnelle personell ganz stark aufgestockt. Es gibt Kritiker, die sagen, dass er sich damit seine eigene Armee geschaffen hat. Die Beamten gehen jetzt in mehreren Städten gegen Einwanderer vor und auch gegen die Menschen, die sich hinter diese Einwanderer stellen oder eigentlich ja quasi vor diese Einwanderer stellen. Das sind dann maskierte Beamte, die Menschen auf offener Straße festnehmen, in Wagen stecken, abschieben. Es gab da ja auch schon Todesfälle.
Das klingt alles ziemlich gruselig. Ich finde fast schon dystopisch. Das passt gar nicht zu dem, was man so von den USA erwarten würde.
Ja, dabei kommt es auch nicht ganz überraschend. Die Trump-Regierung hat sich dieses Mal auf jeden Fall länger auf die Machtübernahme vorbereitet und die ideologischen Wurzeln reichen eigentlich bis in die Ära von Ronald Reagan zurück, also bis in die 80er Jahre. Da gab es schon die Idee, den Staat zu schwächen, aber gleichzeitig der Regierung auch mehr Macht zu geben. Das wurde also wirklich jahrelang vorbereitet in konservativen Kreisen, auch das, was gerade jetzt mit der Trump-Regierung passiert. Und ich glaube, das ist ein Tempo, das uns in Europa oder zumindest viele in Europa dann doch überrascht hat.
Auch in Berlin, im politischen Berlin?
Ich habe schon den Eindruck, dass hier Politikerinnen und Politiker sehr überrascht sind, immer mal wieder auch eher überrumpelt sind vom Tempo und von der Intensität dieses Wandels. Dazu können wir auch noch mal Sarah Wagner hören.
So wie ich es wahrgenommen habe, hat man in Deutschland wirklich sehr lange und teils auch nostalgisch an den transatlantischen Beziehungen der Vergangenheit und an dem eigenen Amerika-Bild festgehalten. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen eine Generationenfrage. Also gerade ältere gestandene Politiker und Politikerinnen hatten und haben teilweise noch ein Amerika-Bild. Da merkt man, es fällt ihnen schwer, sich davon zu verabschieden, weil eben die USA natürlich in der Vergangenheit eine enorm wichtige Rolle gespielt haben für Deutschland. Man war grundsätzlich sehr auf den politischen Westen fokussiert, ja, hat die USA als großen Bruder gesehen, der für offene Märkte gesorgt hat, der wichtig war für die Sicherheitsstruktur und der natürlich gleichzeitig auch eine gewisse Wertebasis mit Deutschland geteilt hat.
Ja, und genau diese Wertebasis, die Sarah Wagner hier anspricht, die ist ja heute gefühlt nicht mehr so richtig vorhanden. Ne? Trump erschüttert momentan auch die Partnerschaft mit Europa. Stichwort Zölle fällt mir da als erstes ein.
Ja, Zölle sind Trumps große Leidenschaft, das sagt er auch so. Und er macht da keine Unterschiede zwischen seinen vermeintlichen Partnern in Europa und zwischen anderen Teilen der Welt. Vor seiner zweiten Amtszeit, also Anfang 2025, lagen die US-Zölle auf Waren aus der EU bei durchschnittlich 2%. Auf Druck von Trump hat sich die EU jetzt auf ein Handelsabkommen mit den USA geeinigt, wonach die USA in Zukunft auf die meisten Produkte einen Zollsatz von 15% erheben. Also das ist schon eine ganz deutliche Erhöhung. Und für manche Produkte aus Stahl und Aluminium werden sogar noch weit höhere Zölle von bis zu 50% fällig.
Das heißt ja, jetzt um es konkret zu machen, für ein deutsches Unternehmen, das in die USA exportiert, hat sich ja quasi über Nacht die Geschäftsgrundlage so ein bisschen verschoben. Entweder du gibst die Zölle weiter und wirst im Regal dann teurer oder du schluckst halt diese Mehrkosten und dafür bricht aber deine Marge am Ende weg.
Genau, mit diesem Deal sind deswegen auch viele Politiker in der EU extrem unzufrieden, aber das ist eben auch auf massiven Druck der USA passiert. Man ist da eingeknickt, weil Trump mit noch höheren Zöllen gedroht hat. Und man muss dazu auch sagen, dass für manche Produkte, zum Beispiel für Autos, die Zölle sinken. Trotzdem ist das ein extrem ungleiches Abkommen, vor allem wenn man bedenkt, dass die EU ihre Einfuhrzölle auf Industrieprodukte aus den USA im Gegenzug auf 0% gesetzt hat.
Das ist schon krass. Wir öffnen also unseren Markt und sie machen ihren dafür dann ein bisschen weniger zu. Also das klingt jetzt für mich jedenfalls nicht unbedingt nach einer Verhandlung auf Augenhöhe, aber ich vermute fast, das war wahrscheinlich die einzige Option, die blieb.
Das sagen zumindest die Leute, die dieses Abkommen verhandelt haben. Es war dann wohl pragmatisch, um keinen totalen Handelskrieg anzuzetteln. Aber die Folgen für die deutsche Wirtschaft, die sind eben trotzdem sehr deutlich. Der Außenhandelsumsatz mit den USA ist im vergangenen Jahr um 5% eingebrochen. Und im ersten Quartal 2026 sind die Exporte sogar um 12,1% gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Seit dem Deal im August ist die Lage ja inzwischen wieder etwas ruhiger und trotzdem hören wir ja von Unternehmen immer wieder, dass die Stimmung am Boden ist. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, das liegt an der großen Unsicherheit, weil man eben immer noch nicht so ganz genau weiß, woran man ist, weil Trump auch immer wieder mit neuen Zollerhöhungen droht. Also er hört da eigentlich nicht auf. Es stehen plötzlich immer wieder neue Drohungen im Raum. Und Unternehmer wissen eben da nicht mehr, wo sie sind. Und diese Unsicherheit, die dadurch entsteht, das ist eigentlich das größte Gift für die Wirtschaft.
Ja, kann man sich vorstellen. Ich meine, wenn ich nicht weiß, ob ja in 3 Monaten 30% Zoll nochmal obendrauf kommen, dann investiere ich halt auch nicht in eine neue Fabrikhalle und stelle vermutlich auch keine neuen Leute ein. Ich warte also erstmal ab, jetzt so aus unternehmerischer Sicht. Ja, und dieses Abwarten, das richtet ja fast mehr Schaden an als die Zölle selbst.
Genau, die Zölle sind eigentlich nur der erste Schritt und danach kommt eben diese Lähmung. Und diese Unsicherheit, die kann sich dann eben irgendwann auch auf die Beschäftigten durchschlagen. Zumindest ist es ja so, dass Unternehmen sich dann immer noch fragen, ob eigentlich Investitionen noch sinnvoll sind. Und irgendwann, genau, kann das eben auch in Stellenstreichungen münden.
Und das ist ja lange auch keine abstrakte Sorge mehr. Hast du konkrete Zahlen, wie viele Menschen das in Deutschland betrifft?
Ja, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat ausgerechnet, dass 11% aller Jobs in Deutschland an Betrieben hängen, die unter diesen US-Zöllen leiden. Das sind dann 4,7 Millionen Menschen. Natürlich verlieren die jetzt nicht alle ihren Job, das ist ganz klar. Aber das sind eben 4,7 Millionen Menschen, die bei Betrieben arbeiten, die diese Zölle in irgendeiner Weise zu spüren bekommen. Das ist natürlich schon eine sehr hohe Zahl.
Definitiv. Was kann man denn dagegen unternehmen? Wird das einfach ausgesessen von der deutschen Wirtschaft oder passiert da auch was?
Ja, Politik und Wirtschaft suchen aktiv nach Alternativen. Vor kurzem sind große Teile eines Freihandelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten in Kraft getreten. Außerdem hat die EU ein Freihandelsabkommen mit Indien geschlossen. Also es passiert schon einiges in dem Bereich, das kann man sagen. Das hat dieser Trump-Schock ausgelöst. Aber das geht natürlich auch nicht über Nacht. Also Märkte aufzubauen, dauert dann doch eher Jahre.
Man muss also an der Stelle wirklich sagen, Trump macht im Prinzip in wenigen Monaten kaputt, was über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde. Und der Wiederaufbau dauert dann ebenfalls wieder Jahrzehnte. Das ist ja eigentlich eine echt bittere Bilanz dieses ganzen Wirtschaftskapitels.
Genau, die deutsche Wirtschaft ist natürlich breit aufgestellt und anpassungsfähig und die kann es sich ja auch leisten, sich auf neue Märkte einzustellen. Aber wie gesagt, das braucht Zeit und es braucht Sicherheit und sicherlich nicht diese Unsicherheit, die durch die ständige Drohkulisse aus Washington entsteht. Aber die wird uns wohl leider noch eine ganze Weile begleiten.
Fabian, wir haben es ja schon ganz am Anfang ein bisschen angerissen. Die USA, die waren über Jahrzehnte so ein bisschen sowas wie die Schutzmacht für Europa. Die haben ihre schützende Hand über uns gehalten, vom Kalten Krieg bis heute letzten Endes. Und jetzt klingt es oft so, als wäre auch damit bald Schluss. Wie ernst muss man das denn tatsächlich nehmen?
Ich glaube, dass man das ernst nehmen muss. Trump rüttelt ja ganz unverhohlen an der NATO, also an dem Verteidigungsbündnis aus aktuell 32 Staaten, die sich gegenseitigen Beistand geschworen haben. Das ist in Artikel 5 des NATO-Vertrags festgelegt. Das ist sozusagen das Herzstück dieses Vertrags. Wenn ein Staat angegriffen wird, dann springen ihm die anderen bei. Das Trump an diesem Bündnis und an diesem Versprechen zweifelt, das ist nicht ganz neu. Diese Zweifel hat er auch schon in der ersten Amtszeit geäußert, aber er wird dabei eben immer deutlicher.
Ich finde, man muss sich das wirklich nochmal konkret vor Augen führen, ne? Über 75 Jahre lang war die NATO die Grundlage unserer Sicherheit, ja? Und was wirklich neu ist, das hatten wir vorhin auch schon kurz angerissen, Trump droht ja sogar damit, Gebiete an sich zu reißen, die anderen Staaten gehören.
Genau, dafür ist Grönland das beste Beispiel. Das hat uns ja Anfang dieses Jahres beschäftigt. Grönland ist ein autonomer Teil des Königreichs Dänemark. Das heißt, es gehört zu einem NATO-Staat und auch zu einem NATO-Staat, der bisher ein besonders enger Verbündeter der USA war. Dann stichelt Trump ja auch immer wieder gegen Kanada. Das ist ja der große Nachbarstaat, den er immer wieder provoziert. Man kann sich zwar nicht so richtig vorstellen, dass die US-Regierung ihre Truppen da über die Grenze schickt, aber in Dänemark und in Kanada hat man darüber nicht gelacht. Man nimmt diese Drohung und diese Äußerung da durchaus sehr ernst. Und damit sind wir bei dem Muster, das wir jetzt schon mehrmals hatten. Die Trump-Regierung streut einfach permanente Verunsicherung. Man muss, glaube ich, nochmal festhalten, Trump kann ganz alleine nicht entscheiden, dass die USA zum Beispiel aus der NATO austreten. Trotzdem ist diese Entwicklung gefährlich und warum? Das erklärt uns nochmal Sarah Wagner.
Für mich das Ausschlaggebende ist hier, dass Bündnisse wie die NATO natürlich auf Faktoren wie Vertrauen und Verlässlichkeit der jeweiligen Mitgliedstaaten beruhen. Dadurch erhalten sie ihre Abschreckungskraft. Und was Donald Trump hier macht, da muss es gar nicht zu einem Austritt der NATO kommen, um diese eben stark zu schwächen. Also wir sehen diese Aussagen, die Sie erwähnt haben, der US-Regierung. Wir sehen Teilabzug von Truppen aus Europa. Wir haben Äußerungen innerhalb von Regierungskreisen, dass man eben bestimmte militärische Fähigkeiten nicht mehr langfristig zur Verfügung stellen möchte. Und dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, ja, wären die USA im Ernstfall zur Stelle, wenn Artikel 5 ins Spiel kommt, ja, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Das würde ich aktuell nicht positiv beantworten. Und das sehen natürlich auch Staaten wie Russland, diese Entwicklungen und die Abschreckungsfähigkeit, also einer der wichtigsten Pfeiler der NATO, ist hier beschädigt. Und das halte ich für gefährlich.
Und genau diese hier schon angesprochene Verunsicherung, die spürt ja auch Deutschland ganz konkret, oder? Da gab's diese Sache mit den Marschflugkörpern zum Beispiel.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Die frühere US-Regierung unter Joe Biden hatte 2024 mit Berlin vereinbart, dass die Amerikaner Tomahawk-Marschflugkörper und andere Waffen in Deutschland stationieren. Das sollte eine Antwort sein auf russische Raketen, die wiederum in der russischen Exklave Kaliningrad stationiert sind. Also so ein bisschen die Botschaft, wenn ihr uns bedroht, dann stellen wir dem was entgegen. Und diese Stationierung, die war eigentlich schon beschlossene Sache, bis dann Trump wieder an die Macht kam. Der hat das inzwischen wieder zurückgenommen.
Also eine Sache, auf die sich Deutschland sicherheitspolitisch verlassen hat, von heute auf morgen einfach weg. Und es kommt ja noch dicker, ne? Da werden inzwischen ja auch Truppen abgezogen.
Ja, die US-Regierung hat angekündigt, mindestens 5.000 in Deutschland eingesetzte US-Soldaten abzuziehen. Das wären 5.000 von insgesamt aktuell rund 36.000. Die Zahl ist noch nicht ganz klar, wie so viel ist bei diesem Thema. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass diese Truppenreduzierungen jetzt nicht völlig neu sind. Die gab es auch schon in der Vergangenheit. Da wurden auch schon ganze US-Standorte verkleinert oder gar aufgelöst. Ich habe das selbst mal miterlebt. Ich habe früher in Heidelberg und in Mannheim gewohnt. Das sind auch zwei Städte, die früher größere US-Truppen bei sich hatten. Die Standorte sind schon vor einigen Jahren aufgelöst worden. Und damals war zuerst die Sorge groß, was das dann auch für die Wirtschaft vor Ort bedeutet. Man muss aber auch sagen, dieser Abzug hat den Städten auch neue Chancen eröffnet, weil neue Flächen frei wurden und dadurch zum Teil ganz neue Stadtteile entstanden sind. Also das hat der Stadtentwicklung durchaus genützt, würde ich sagen.
Das finde ich schön, dass man da sogar ein bisschen was Positives rauslesen kann. Aber sicherheitspolitisch ist es diesmal ja doch nochmal eine andere Hausnummer, oder?
Genau, also das Problem ist natürlich, dass auf der zwischenmenschlichen Ebene auch einfach Verbindungen verloren gehen, wenn so eine große Zahl von Soldaten das Land verlässt. Und militärisch hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Symbolik. Wir müssen uns halt einfach fragen, wie sicher sind wir denn noch ohne die Amerikaner? Gerade vor dem Hintergrund, dass Russland eben immer aggressiver auftritt. Das sehen wir ja seit inzwischen mehr als 4 Jahren am Krieg gegen die Ukraine. Auf gewisse Weise kann man die Trump-Regierung da sicherlich verstehen, wenn sie mehr europäische Selbstständigkeit fordert. Das haben auch andere US-Präsidenten vor Trump schon gemacht. Und die Amerikaner haben uns eben über Jahrzehnte sehr intensiv beschützt und sich das auch einiges kosten lassen, dass Trump jetzt den Europäern sagt, ihr müsst euch auch stärker um euch selbst kümmern. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Das Problem ist aber, das Ganze passiert eben so brachial und polternd, dass ja Europa da nicht so richtig hinterherkommt. Und die ehrliche Antwort ist auch, wir sind eben militärisch noch immer von den USA abhängig. Bei der Satellitenkommunikation, bei den Fähigkeiten der Geheimdienste, bei der Verlegung von Streitkräften. Das sind so Sachen, die im Ernstfall einen Unterschied machen würden. Und da haben die USA eben noch Fähigkeiten, die man in Europa noch nicht hat.
Ja, und diese Abhängigkeit von den USA, die du da gerade ansprichst, Fabian, die geht ja sogar noch über das Militärische hinaus, ne? Sarah Wagner weist darauf ebenfalls hin.
Denken wir an digitale Zahlsysteme, ja, die sozialen Medien, Kommunikationsplattformen, Suchmaschinen. Also überall hier dominieren die Amerikaner, was auch so eine kritische Infrastruktur ja mittlerweile ist. Und hier gibt es mittlerweile die ersten Fälle, wo man sieht, okay, Personen, die der amerikanischen Regierung unliebsam sind, verlieren ihren Zugang zu Kreditkarten, zu E-Mail-Konten, zu anderen wichtigen Aspekten dieser digitalen Infrastruktur. Und gerade wenn wir im Hintergrund auch die Entwicklung von KI behalten, glaube ich, müssen wir den Grundgedanken einer europäischen Souveränität und Eigenständigkeit noch viel weiter denken und weiter fassen, als wir es bisher in der öffentlichen Debatte tun.
Guter Punkt auf jeden Fall. Fabian, bis jetzt war das ehrlicherweise alles ziemlich düster, ne? Die Zölle, Jobs in Gefahr, der Truppenabzug, die NATO wackelt. Ach, deprimierend, hey. Gibt's vielleicht irgendwas Positives an dieser ganzen Entwicklung? Irgendwo ein kleiner Hoffnungsschimmer, ein kleiner Lichtblick?
Ja, den gibt es, glaube ich, schon. Ich habe das am Anfang schon kurz angesprochen. Trump versucht ja unter anderem auch die US-Universitäten auf seine Linie zu zwingen. Das ist natürlich schlimm für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da vor Ort in den USA, wenn sie da nicht mehr frei forschen können. Für uns kann das aber auch positive Folgen haben, wenn sich einige von diesen schlauen Köpfen dann eben in Europa umschauen.
Das war früher fast exakt andersrum, ne?
Genau, da sind die Europäer in die USA gegangen, weil dort eben einfach die besten Unis sind, die besten Labore, die meisten Forschungsgelder. US-Hochschulen gehören auch immer noch zur absoluten Weltspitze. Aber jetzt droht die US-Regierung damit, Forschungsbudgets zu kürzen. Sie schränkt Themen ein, sie übt politischen Druck auf Forschende aus. Und das treibt viele Wissenschaftler in die Flucht.
Und lass mich raten, die kommen jetzt alle zu uns im Idealfall.
Also alle sicherlich nicht, aber zumindest ein paar von denen schauen sich in Europa um. Beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst steigt zunächst mal die Zahl der amerikanischen Studierenden, die nach Deutschland kommen wollen. Bei der Alexander von Humboldt Stiftung ist die Zahl der Anträge aus den USA für ein Forschungsstipendium in Deutschland im letzten Jahr um rund ein Drittel gestiegen. Das ist alles noch keine Massenbewegung, aber wenn diese Entwicklung anhält, dann kann Europa als Wissenschaftsstandort davon sicherlich profitieren.
Und ich denke, man muss an der Stelle auch mal betonen, wir reden hier nicht über irgendwelche Studierenden, sondern oft ja auch über die absolute Elite der Forscherinnen und Forscher, die in den USA an echten, namenhaften Unis gearbeitet haben.
Genau, wie gesagt, es geht da jetzt nicht um Hunderte oder Tausende Wissenschaftler, aber auch wenige Wissenschaftler aus einem so erfolgreichen Land der Welt können natürlich schon einen Effekt haben. Universitäten sind ja nicht nur Bildungsstätten, sondern von ihnen gehen auch wichtige Impulse für Innovationen, für die Wirtschaft, für neue Technologien aus. Wenn diese Leute jetzt gehen, verliert das Land, verlieren die USA langfristig den Erfindergeist, der sie ja eigentlich auch mal groß gemacht hat. Aber wer weiß, vielleicht kann uns das auf lange Sicht nützen.
Wir haben jetzt viel über die USA gesprochen bereits, Fabian. Und ich glaube, am Ende bleibt die eigentlich entscheidende Frage, was lernen wir daraus? Was nehmen wir mit ganz konkret für unseren Alltag?
Ich hätte drei Punkte. Zunächst einmal, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und auch ein bisschen pathetisch klingt, aber am wichtigsten ist es sicherlich, die Demokratie zu verteidigen. Wir haben das ja schon am Anfang gesagt, die USA haben mit ihrer Verfassung vor 250 Jahren Maßstäbe gesetzt für die moderne Demokratie. Und genau in diesem Land ist jetzt die Demokratie eben ganz stark unter Druck, ist vielleicht sogar bedroht. Und das zeigt aus meiner Sicht ganz eindeutig, Demokratie ist nie garantiert, ist nie Gott gegeben. Darauf weist auch nochmal Sarah Wagner hin.
Was ich für uns als wichtig empfinde, ist ein ganz klares Einstehen für die demokratische Grundordnung, also für den Schutz auch von Minderheiten und solche Werte auch zu verteidigen im alltäglichen Leben, denn die Institutionen sind nicht aus sich selbst heraus resilient. Das sehen wir in den USA gerade ganz deutlich, sondern es kommt auf Menschen an, ganz normale Personen, die sich eben bewusst sind, was demokratische Werte sind, wie diese angegriffen werden können, wie diese verteidigt werden können.
Wir sind ja in Deutschland auch in einer Generation aufgewachsen, in der Demokratie fast schon selbstverständlich war. Ne? Die Mauer ist weg, das Grundgesetz steht. Und jetzt sehen wir gerade so vor unseren eigenen Augen, das ist eben alles kein Naturgesetz und das muss aktiv verteidigt werden, im Idealfall jeden Tag aufs Neue.
Genau, das ist natürlich zuallererst die Aufgabe vom Parlament und von der Regierung, aber es ist eben auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das meint Sarah Wagner ja. Zur Demokratie gehört eben immer das Mitmachen, also wählen gehen, sich informieren, mitreden, am besten auch sich engagieren in Initiativen und Vereinen und so weiter. Und dazu gehört eben auch das Eintreten für die Werte der Demokratie, also für Meinungsfreiheit, Menschenrechte und gegenstaatliche Willkür.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber du hast ja gesagt, du hast weitere Punkte.
Ja, ein weiterer hat mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun. In den USA stehen sich ja inzwischen eigentlich zwei Lager völlig unversöhnlich gegenüber, zwei politische Lager. Das Klima ist richtig aufgeheizt, aggressiv. Wir sehen erschreckend viele Fälle von Gewalt gegen politische Gegner auf beiden Seiten. Familien zerbrechen am politischen Streit. Natürlich bewegen wir uns auch schon in diese Richtung, aber ich glaube, wir müssen uns fragen, wollen wir das, dass das hier auch passiert? Und ich finde ganz klar, nein. Wir sollten eher alles dafür tun, dass das bei uns nicht auch passiert.
Da stimme ich dir auf der einen Seite zwar absolut zu, aber das ist halt oft auch viel leichter gesagt als getan. Ich meine, wir merken alle, dass auch bei uns vor der Haustüre die Diskussion härter wird, so im Alltag. Auf Social Media sowieso, müssen wir gar nicht von reden, aber auch meinetwegen daheim in den eigenen vier Wänden, bei der Familie irgendwie, wenn alle zusammensitzen, im Freundeskreis teilweise. Wie soll das deiner Meinung nach aussehen, dass wir uns hier nicht in die gleiche Hass- und Diskussionsspirale reinziehen lassen?
Ja, das ist in der Tat sehr leicht gesagt und das ist gar nicht so einfach. Ich glaube aber, dass diese Anstrengung es zumindest wert ist, dass man das versucht. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir miteinander alle gesprächsbereit bleiben und auch und gerade mit Menschen, die andere Überzeugungen haben. Also mit dem Onkel, der die AfD wählt, mit der Nachbarin, die alles für Verschwörungen hält. Das ist anstrengend, das nervt manchmal auch und das ist auch sicherlich nicht in jedem Fall von Erfolg gekrönt. Aber ich glaube trotzdem, dass das Demokratiearbeit ist, die eigentlich jeder von uns im Alltag leisten kann.
Halten wir fest, nicht jede Beziehung unbedingt an politischen Differenzen zerschellen lassen, auch mal aushalten, dass andere anders denken und trotzdem ja im Dialog bleiben. Ich merke das schon. Ich habe da, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle selbst nochmal Nachholbedarf. Was ja auch so ein Problem bei der aktuellen Lage ist, wir neigen, glaube ich, ganz schnell dazu, die Amerikaner pauschal in einen Topf zu werfen und vergessen schnell mal, dass da ja Menschen sitzen, die oft ja auch genauso erschüttert sind wie wir selbst, wenn wir das Ganze in den Nachrichten verfolgen.
Ja, uns geht's ja eigentlich ja noch gut auf unserer Seite des Atlantiks, wenn wir uns das anschauen, was in den USA passiert. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, dass die Amerikaner von diesem Wandel ja noch natürlich viel stärker betroffen sind. Und vielleicht schauen jetzt auch manche noch stärker nach Europa. Und ich finde, diese Leute sollten wir auch nicht hängen lassen. Das wäre dann ein weiterer Punkt. Wie gesagt, die transatlantische Freundschaft hat Europa über Jahrzehnte Wohlstand und Sicherheit gebracht. Und es gibt eben immer noch viele Menschen in den USA wie in Europa, denen an dieser Freundschaft etwas liegt.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Wege, in Kontakt zu bleiben. Der eine hat meinetwegen Verwandte in den USA, der andere hat Freunde, die dort leben. Und du hast ja auch nochmal einen anderen Hinweis.
Ja, genau. Es hat eben nicht jeder leider Familie oder Freunde in den USA, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Das geht zum Beispiel über Städtepartnerschaften, über Schüleraustausche, über Forschungskooperationen. Ich glaube eigentlich, dass es jetzt gerade wichtiger ist denn je, eben auch um mit Teilen der USA weiterhin Kontakt zu halten, zumindest mit denen, die daran interessiert sind. Ich finde aber auch sehr interessant, was Sarah Wagner zu dem Thema gesagt hat. Ich habe nämlich, als ich mit ihr gesprochen habe, gemerkt, dass dieses nostalgische Bild, was wir beide ja von den USA haben, wie wir am Anfang gemerkt haben, vielleicht in Deutschland gerade von der jungen Generation gar nicht mehr so geteilt wird.
Die jüngere Generation hat teils einen sehr anderen Blick oder einen sehr komplexen Blick auf die USA. Also hier ist man aufgewachsen mit einem Blick auf die steigende soziale Ungleichheit in den USA, die Waffengewalt an Schulen, wenig Interesse an Umweltschutz oder an großen Zukunftsfragen. Auch ein Blick, der geprägt ist natürlich durch Unsicherheit, durch die Trump-Regierung und die Politik der letzten 10 Jahre, die man hier beobachten konnte. Und ich glaube, das wird interessant sein zu sehen, wie diese Generation für sich selber definiert, wie solche Beziehungen aussehen können, solche neuen transatlantischen Beziehungen, oder ob die Generation vielleicht auch sagt, wir möchten uns eher auf Europa fokussieren, ja, dass vielleicht diese Phase auch vorüber ist mit diesen sehr traditionell starken transatlantischen Beziehungen. Das heißt, da will ich gar nicht vorweggreifen, aber das beobachte ich mit Spannung.
Also eine junge Generation, die mit einem ganz anderen Verständnis dafür an den Start geht, was die USA sind und was sie für unseren Alltag bedeuten. Das ist wirklich sehr interessant. 250 Jahre USA, das war der Anlass, heute im Rahmen dieser Folge über die USA, über die Vereinigten Staaten von Amerika zu sprechen. Was wünschen wir beide denn eigentlich dem Geburtstagskind?
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ich wünsche den USA einen anderen Präsidenten, aber das fände ich in der Tat zu einfach. Die Amerikaner haben Trump ja nun mal auch demokratisch gewählt, dann müssen sie auch mit ihm zurechtkommen, finde ich. Ich wünsche den USA aber, dass sich möglichst viele ihrer Bürger an die Werte der Verfassung erinnern und dass sie auch bereit sind, diese Werte gegen eine möglicherweise teils übergriffige Regierung zu verteidigen.
Ja, ich glaube, ich kann mich da weitestgehend anschließen. Mein persönlicher Wunsch geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich würde, wenn ich jetzt so einen Wunsch formulieren müsste, den USA wünschen, dass sie wieder zu einem Land werden, auf das man aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht meinetwegen, mit ein bisschen Hohn schaut, ne, wegen der ungesunden Ernährung meinetwegen, aber vor allem auch mit ein bisschen Neid. Ich will, dass die USA wieder unter Beweis stellen, wie sie Freiheit, Demokratie und ähnliche Begriffe so ganz aktiv mit Leben füllen und damit ja auch teilweise echte Inspiration und ja, so einen Sehnsuchtsort bilden können. Damit jetzt aber an dieser Stelle genug der Wünsche. Ich glaube, wir könnten das sonst ad absurdum treiben. Fabian, dir an dieser Stelle ein ganz großes Danke, dass du uns dieses doch sehr große und komplexe Thema heute mitgebracht und so greifbar gemacht hast.
Sehr gerne, Amadeus.
Und das war sie, unsere neue Folge von Explained, dem Podcast, in dem wir alle zwei Wochen aktuelle Themen besprechen, von Expertinnen und Experten einordnen lassen und am Ende klären, was das Ganze mit uns zu tun hat. Beim nächsten Mal sprechen wir hier über die Qualität unserer Badeseen und Flüsse. Wenn ihr Fragen dazu habt oder eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann schickt uns sehr gerne eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung oder direkt ein Abo. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Explained. Was heißt das für mich? Ist ein Podcast von GMX und wird produziert von Pool Artists.